Ja, der Wedding, dachte ich. Der Rote und Tote. Und nun also Utrecht. Clara hat ihr Leben in Berlin in den Sand gesetzt, ihre Beziehung dort ist gescheitert und eigentlich weiß sie jetzt nicht genau, wohin eigentlich, wohin mit sich. Sie flieht nach Utrecht, nach Holland, mietet sich in eine WG ein und jobbt in einem Teesalon. Der Roman Frühling in Utrecht von Julia Trompeter beginnt mit einer Lebenskrise und einer Flucht. Julia Trompeter ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Wovor flieht Clara?
Schwierige Frage direkt am Anfang. Äußerlich betrachtet flieht Clara aus Berlin aus einer persönlichen Beziehungskonstellation, in der sie nicht mehr glücklich ist, aus ihrem sozialen Leben, aus ihrem Arbeitsalltag, der ihr nicht mehr gefällt. Aber sie flieht vielleicht auch noch vor inneren Problemen.
Wer ist Clara? Können Sie uns Clara kurz vorstellen?
Clara ist Mitte 30, hat viel studiert, Psychologie, Soziologie, ein bisschen Germanistik, ein bisschen dies und ein bisschen das, ist dann aus dem westfälischen Dorf nach Berlin gegangen, um dort mit einem wesentlich älteren Liebhaber, der ihr Freund wird, eine Kneipe zu betreiben. Und dieses Lebenskonstrukt scheitert irgendwann.
Und da bricht sie ziemlich Hals über Kopf auf. Also, das ist schon ziemlich spontan, was sie dann macht.
Sie hat sich eigentlich vorher nicht viele Gedanken darüber gemacht. Sie hat gemerkt, dass die Beziehung an ein Ende gekommen ist. Das weiß sie eigentlich schon länger, konnte aber keine Konsequenzen daraus ziehen und bricht dann irgendwann in einer Nacht- und Nebel-Aktion auf, so als müsse sie sich selbst dazu überrumpeln.
Sie flieht nach Utrecht und in Utrecht wird ihr auch durch die fremde Sprache bewusst, was eigentlich mit ihr los ist. Die fremden Worte zeigen ihr, wo sie steht. Ist das so? Können wir uns in einer fremden Sprache spiegeln?
Ich überlege gerade, ob Spiegeln das richtige Wort dafür ist, was ich da empfinde. Dieser Lebensabschnitt, den ich selber hinter mich gebracht habe, dass ich war 2 Jahre tatsächlich in Utrecht an der Uni angestellt. Das heißt, diesen Schritt in eine andere Sprache, in eine andere Kultur zu gehen, die der Deutschen recht verwandt ist, den habe ich auch gemacht. Das heißt, das ist tatsächlich ein autobiografischer Anteil an dem Roman und das Spiegeln in der anderen Sprache, vielleicht könnten wir sagen, es ist ein sehr gebrochenes Spiegeln. Also man versucht, sich wiederzufinden, man versucht, sich auszudrücken, man versucht, sich mitzuteilen, merkt aber permanent, wie man an die Grenzen kommt, wenn man nicht in der Muttersprache unterwegs ist. Insofern zeigt sich viel von der eigenen Persönlichkeit, wenn man versucht, plötzlich in einer fremden Kultur zu leben und zu sprechen.
Ich meine das jetzt an einzelnen Ausdrücken festzumachen. Die sind für Sie ja ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber ein wichtiger Ausdruck ist dieses Relativverslaving. Wie heißt das? Das heißt
Relativverslaving, genau.
Relativverslaving.
Genau.
Es Beziehungsabhängigkeit könnte man es vielleicht ein wenig übersetzen. Das ist für Sie ein wichtiges Wort und das wägt Sie auch ab und schaut sich dieses Wort an und spiegelt sich, so meinte ich es, vielleicht auch ein wenig in diesem Wort. Was ist damit genau gemeint?
Es geht um eine Abhängigkeit in Beziehungen zwischen Partnern und um den Gedanken, dass eine Abhängigkeit immer eine beidseitige Abhängigkeit ist. Es gibt nicht nur den tyrannischen einen und den armen abhängigen anderen, sondern es ist immer das ganze Beziehungsgeflecht, die Verbindung zwischen zwei Menschen, die eigentlich in eine Abhängigkeit führen. Selbst wenn der eine der vermeintlich Stärkere ist und der andere der vermeintlich Schwächere ist, so braucht doch der Stärkere auch den Schwächeren, genauso wie der Schwächere den Stärkeren braucht, damit es überhaupt zu dieser Art von Beziehung, eher unguten Form von Beziehung kommen kann.
Das gilt nicht für jede Beziehung, das gilt für eine bestimmte Art von Beziehung, diese Abhängigkeit.
Ja, ich würde sagen, natürlich eine gewisse Form von Abhängigkeit birgt wahrscheinlich jede Beziehung in sich. Das ist ja auch das Schöne, auch ein Kind und eine Mutter haben eine Abhängigkeit voneinander. Insofern wäre die Frage, ob es wirklich eine Beziehung gibt, in der zwei vollkommen autonome, freie Menschen miteinander leben, ohne sich im Geringsten einzuschränken. Man nimmt ja auch Rücksicht auf den anderen. Das ist ja auch schon eine Form von Einschränkung. Ich denke, es gibt irgendwie einen Punkt, an dem das Ganze ungesund oder ungut werden kann, wo die Einschränkungen zu groß werden.
Und wo es dann eher eine Gefangenschaft in der Beziehung
Genau.
wird. Sehr wichtig für Ihren Roman ist das Nachdenken über Freiheit. Der Begriff Freiheit taucht auch immer wieder auf. Freiheit aushalten, das ist fast wie ein Refrain in Ihrem Roman. Warum ist dies so wichtig? Freiheit aushalten.
Erstmal, Freiheit ist was durch und durch grundsätzlich Positives. Wir können frei sein, dies zu tun, das zu tun. Freiheit als Gegensatz zu Gefangenschaft. Dass aber Freiheit auch eine Form von Bindungslosigkeit, von geworfen sein in eine nicht mehr bestimmte Welt meinen kann. Jemand, der gar keine sozialen Beziehungen hat, der nicht in der Beziehung lebt, nicht familiär gebunden ist, hat vielleicht eine Freiheit, die auch erstens zu einer gewissen Einsamkeit, aber auch zu einer Haltlosigkeit führen kann. Und Freiheit auszuhalten meint, dass man sich innerlich befreit und dass man es aushält, in dieser Freiheit dann auch zu leben und sich nicht an andere Menschen zum Beispiel dranhängen muss, um überhaupt existieren zu können.
Mögen Sie uns einige Zeilen aus Ihrem Buch vorlesen? Da geht es um Clara, also um die Ich-Erzählerin in Berlin. Ihre Situation, ja, als Gefangene in einer Beziehung mit ihrem Freund Hauke betreibt sie dort eine nicht so erfolgreiche Kneipe. Jetzt hören wir einige Zeilen.
War also meine Versklavung in Berlin eine Versklavung durch Freiheit gewesen? Freiheit aushalten war einer von Haukes Lieblingssprüchen gewesen, den er mal irgendwo aufgeschnappt hatte. Und in der Tat, dachte ich, hatte der Satz eine gewisse Wahrheit. Denn die Berliner Freiheit auszuhalten, das war gar nicht einfach gewesen. Ja, bisweilen war sie mir gar unerträglich erschienen. Diese Ungebundenheit, das Flatternde, Junge, all das Kreative, das manchmal eine furchtbare Lähmung erzeugen konnte. Dann die sich nahtlos ans geisteswissenschaftliche Studium anschließende Armut der Freunde, die keine Lehrer werden wollten und stattdessen allesamt T-Shirts bedruckten, Gedichte schrieben oder es mit einer Kneipe versuchten. All das Patchwork innerhalb der vielen Wahlverwandtschaften, all die Kitas mit ihren tausenden kleinen Hannas und Pauls und Alis darin, die nie wussten, wer sie heute abholen käme, die rasant steigenden Mieten, der Terror, der Suff, der Krach, der Kapitalismus. Meine Liste war endlos, ungerecht und unvollständig.
Vielen Dank. Ist das auch ein Problem der Freiheit, dass Freiheit vielleicht viele Menschen auch überfordert?
Ich würde schon sagen, also es beginnt schon mit der Berufswahl der Abiturienten, die irgendwie vor dem großen Panoptikum stehen und sich entscheiden müssen, was will ich denn werden? Und damit, was ich so im Bekanntenkreis mitbekommen habe, einfach überfordert sind. Es gibt Partnerschaftsbörsen, wo man sich frei auswählen kann, marktwirtschaftlich sozusagen, mit wem man da zusammenleben möchte. Also Freiheit in diesem unguten, libertären Sinne, diese Freiheit, wenn es darum geht, das persönliche Leben zu gestalten, finde das eine totale Überforderung, wenn es keine Rahmenbedingungen, keine Begrenzungen gibt. Wenn das Angebot unerschöpflich ist, wird es immer schwieriger, sich festzulegen.
Zurück zu Clara in Utrecht. Dort begegnet sie Thais. Thais ist viel jünger. Das bereitet ihr auch Probleme. Aber sie beginnt sich in ihn zu verlieben. Ja, er ist ein Jüngling, ein feuriger Mann mit dem scharfen Geist des Melanchthon im Körper des jungen Martin Luther, so beschreibt sie ihn. Er ist protestantischer Theologiestudent, der fest mit beiden Beinen auf der Erde steht. Eigentlich ein Traummann, oder?
Ja, er ist in vielen Hinsichten ein Traummann und er ist ja auch jemand, der für Clara eine ganz große Bedeutung erlangt, der ihr das Leben in Utrecht, in den Niederlanden, in dem fremden Land überhaupt erst erträglich macht, der sie auch ein bisschen rausholt aus ihrer Isolation, aus ihrem intellektuellen, vereinsamten Kosmos. Und gleichzeitig ist er natürlich nicht ganz perfekt. Also das wird im Laufe des Buches auch deutlich, dass auch er kleine Macken hat.
Aber zunächst scheint er ein ganz klarer, ein selbstbewusster junger Mann zu sein. Ja, die beiden philosophieren auch über die Liebe natürlich. An einer Stelle philosophieren sie darüber, ob man sich in jemanden verlieben kann, den man gar nicht kennt, also in einen Unbekannten. Jetzt zitiere ich mal zwei Sätze aus ihrem Buch. Thais, der Theologiestudent, traut sich auch, das ganz einfach zu sagen. Das sagt Clara, traut sich das ganz einfach zu sagen, also dass er Gott liebt, ganz ohne rot zu werden und ohne religiösen Eifer, das imponierte mir sehr, sagt Clara. Und ich dachte, dass dieser Mensch hier neben mir ganz schön schlau ist, Jugend hin oder her. Warum empfindet sie ihn hier als ganz schön schlau?
Clara ist beeindruckt über die Reife, die Thais in vielen Bereichen hat. Die Einheit, wie sie das sagt. Sie sagt, es gibt Einsamkeit, das ist ein negativer Begriff. Es gibt Einheit in Bezug auf den Menschen, die sie ersehnt, die sie bei sich selbst nicht findet. Und Thais verkörpert die für sie. Und Thais kann mit einer relativen Ungebrochenheit über seinen Glauben, über die Dinge, die er sich wünscht, er erzählt ihr auch viel von seinem Studium, von den Inhalten, die ihn beschäftigen. Er kann sich mit einer großen Ungebrochenheit auf das beziehen, was ihn beschäftigt und was er lebt. Und das ist etwas, was Clara beneidet.
Man muss dazu sagen, dass Clara mit 14 Jahren versucht hat, katholisch zu werden. Warum?
Naja, eine gewisse Sehnsucht nach Spiritualität, nach Religion ist bei Clara durchaus da. mit 14, das sagt sie allerdings auch selber, war das dieser Wunsch noch ein relativ jugendlich pubertärer. Sie sagt sich, wenn man mit Gott gut Freund ist, dann wird er einem helfen. Dann wird er mir meine Pickel, meine Unsicherheit, all das nehmen, was ich nicht haben möchte. Also ist es doch vielleicht gar keine dumme Idee, katholisch zu werden oder religiös zu werden. Sie möchte da irgendwie dran teilhaben. Ich würde sagen, diese jugendlichen Motive, die vielleicht eher unreife Motive waren, die haben sich im Laufe der Jahre bei ihr verändert. Und die Sehnsucht ist in der Zeit, in der der Roman spielt, da ist Clara ja auch schon Mitte 30, eher eine Sehnsucht nach einer seelischen Wandlung oder Aufgehobenheit geworden.
Das heißt, woran glaubt sie jetzt? Jeder Mensch glaubt doch an irgendetwas. Woran glaubt sie?
Also ich kann nicht für Clara komplett sprechen, aber ich würde sagen, sie glaubt schon an die Liebe und sie glaubt auch schon an Freundschaft und an Mitmenschlichkeit, auch wenn sie mit einer großen Traurigkeit und Enttäuschung aus Berlin weggegangen ist. Aber grundsätzlich sind das Werte, die sie tief in sich drin spürt und auch ja, sehnsuchtsvoll wiederfinden möchte.
Ja, und so ganz religiös ist sie ja auch nicht. Da summt so eine gewisse, so habe ich es empfunden beim Lesen, so eine gewisse Spiritualität hinter ihrem Rücken. Sie sieht einmal das Christkind, sie zählt den Tannenbaumschmuck der Großmutter wie ein Rosenkranz auf. In Utrecht liebt sie die Domglocken, die sie begrüßen. Allerheiligen taucht auch im Roman auf. Dann ist da dieser Hund, der hat ja auch etwas von einem liebenswürdigen Cerberus, der ihr die Gespenster der Vergangenheit zeigt und auch ein Wegweiser ist, oder?
Ja, das kann man so sehen. Also der Hund taucht auf und ist wie eine Art Marker, der die Erinnerung an Hauke, ihren Ex-Freund, den sie in Berlin zurückgelassen hat, der den wieder in ihr Bewusstsein zurückbringt. Sie denkt dann, sie habe Hauke sogar gesehen mit diesem Hund zusammen, was recht unwahrscheinlich ist, weil Hauke gar nicht darüber unterrichtet ist, wo sie sich überhaupt aufhält. Das heißt, der Hund taucht auf und für Clara öffnet sich eine Luke und Erinnerungen, Gedankenströme, all das Vergangene, was sie versucht hat, hinter sich zu lassen, überschwemmt sie.
Also weglaufen geht nicht. Sie ist ja aus Berlin weggelaufen. Also sie stellt sich da auch der Vergangenheit. Und da wird es auch in der Liebesbeziehung zu Theis schwierig, weil sie kann ihm nicht begreiflich machen, was das ist, was da plötzlich mit ihr passiert. Und er merkt, da ist was. Und das stört ihn natürlich auch, dass sie ihm das nicht erklären kann, oder?
Ja, das ist auch etwas, wo Theis nicht mehr die absolute Stärke verkörpert. Er ist auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, der ein Interesse daran hat, dass Clara zu ihm gehört und dass sie mit ihm zusammen ist. Und er fühlt sich schon bedroht durch dieses Auftauchen des Ex-Freunds im weitesten Sinne.
Ihr Freund erscheint ihr gewissermaßen in Utrecht. Sie merkt, dass die Vergangenheit sie nicht los wird. Und dann wird sie ihn doch los durch eine Laternenpfahltherapie. Was ist denn das?
Also wir waren ja vorhin schon beim Thema Freiheit und Clara ist völlig überfordert mit der Situation. Sie hat diese ständigen Erinnerungsschübe, die kommen einfach von außen und überschwemmen sie. Und dann gibt es eine Passage, in der sie spürt, wo sie fährt sehr schnell mit dem Fahrrad durch Utrecht. In Utrecht fahren alle sehr schnell Fahrrad. Am Ende fährt Clara am schnellsten von allen Fahrrad, wo sie merkt, ich muss ja nicht weitermachen. Ich bin ja eigentlich... Der Mensch ist der Herr oder die Frau über das eigene Leben. Die Laternenfalltherapie ist natürlich auch lustig gemeint, im Endeffekt oder lustiger gemeint, als es eigentlich ist, denn sie baut einen ziemlich starken Unfall mit ihrem Fahrrad, um irgendwie ihren Kopf freizukriegen. Und es ist natürlich sehr fraglich, ob das eine gute Idee ist und eine geeignete Therapie ist.
Also sie erkennt durchaus, dass es kein Weg daran vorbeigeht, die Freiheit auszuhalten und selbst zu erkennen, was will ich eigentlich überhaupt? Das sagt sie auch so. Findet sie da eine Antwort?
Ich möchte nicht zu viel verraten. Man soll das Buch ja auch lesen und bis zum Schluss bleibt es ja auch ein bisschen in der Waage, was denn jetzt eigentlich das Pudels Kern und die Lösung aller Probleme ist. Aber vielleicht sei so viel verraten, es sind selten andere, die uns aus der Misere helfen, sondern der Mensch muss doch auch eine gewisse Stärke und Kraft aus sich selber schöpfen können, denke ich, um glücklich zu werden.
Freiheit, da taucht auch noch ein anderer Aspekt auf. Freiheit ist auch immer die Abwesenheit von Angst und Todesfurcht. Das erlebt sie ja auf einmal ganz extrem kurz bevor diesem Unfall. Da hat sie so einen großen Freiheitsmoment, wo sie sagt oder empfindet viel tiefer, ganzheitlich empfindet, ich habe gar keine Angst. Ich muss keine Furcht haben. Ja, das ist auch ein Freiheitsempfinden, das aber sehr schwer zu erreichen ist, oder?
Ja, natürlich ist das sehr schwer zu erreichen. Das ist ein großes Ideal in der antiken Philosophie, dass man diese Angst vor dem Tod los wird. Und die Idee ist, wenn ich die Todesfurcht los werde, dann bin ich eigentlich glücklich. Dann kann mir nichts mehr passieren. Mir kann nichts mehr was anhaben. Und diesen Gedanken, den hat Clara in dem Moment, dass sie sagt, ich habe keine Angst mehr. Natürlich birgt das auch den Gedanken, dass das menschliche Leben gar nicht so viel wert ist, wie wir oft denken, sondern dass man sagt, das Leben ist auch nur eine Sache, die man verlieren kann. Und warum muss ich mich daran klammern? Wenn ich mich nicht mehr an das Leben klammere, ist auch der Tod nichts Schreckensvolles mehr.
Dann gibt es noch eine Frage, die Sie am Ende aufwerfen. Auch eine der ganz großen Fragen, gibt es ein Schicksal oder ist alles Zufall? Ja, das ist eine Frage, die am Ende Ihres Romans nochmal auftaucht. Clara stößt auf ein Rilke-Zitat, das für sie eine Antwort bedeutet, sowas wie eine Antwort. Sie findet das auf einem Flughafen. Das verraten wir jetzt nicht, was da drin steht. Das soll ja auch spannend zum Lesen bleiben. Aber ist es reiner Zufall oder wird sie zu diesem Zitat vom Schicksal geführt?
Das ist die große Frage, wie die Zusammenhänge in unserem Leben sich letztlich zufällig oder schicksalshafte Fügungen sind. Häufig denkt man, ja, es seien schicksalhafte Momente dabei, wenn Dinge völlig unwahrscheinlich zum Beispiel sind, dass man jemanden da und dort getroffen hat und dann passiert es eben doch. Also das zu beantworten, letztlich, das würde ich mir nicht anmaßen wollen.
Und was glauben Sie?
Ich glaube nicht, dass alles nur zufällig passiert. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es ein vorgefertigtes Schicksal für den einzelnen Menschen gibt, sondern ich glaube, dass es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten gibt, einen Möglichkeitshorizont, den jeder Mensch hat, den er, wenn er mutig ist und an den richtigen Stellen zugreift, ausschöpfen kann. Und natürlich braucht man auch überhaupt die Chance dazu. Das heißt, man muss überhaupt gesund sein, man muss in irgendeiner Art von geschützten Umgebung aufwachsen, um überhaupt in dieses Privileg kommen zu können, sein Schicksal ausnutzen zu können. Aber wenn man das hat, finde ich, sollte man es auch tun.
Blauer Abend in Berlin, so heißt ein Gedicht von Oskar Loerke, das Sie in Ihrem Roman zitieren. Die Menschen sind wie grober bunter Sand im linden Spiel der großen Wellenhand. So endet dieses Gedicht. Frühling in Utrecht ist ein Roman, der von Menschen erzählt, die ihren Platz im linden Spiel der großen Wellenhand suchen. Clara, die Ich-Erzählerin, die sich den großen Fragen der Welt stellt. Was ist Freiheit? Was ist Liebe? Clara findet den Anfang einer Antwort, so viel können wir verraten, und schafft es, aus- und aufzubrechen. Frühling in Utrecht ist ein Roman, der uns wie die Jahreszeiten durch ein Leben führt und Hoffnung macht, dass es eine Möglichkeit geben kann, im Winter im Schnee zu verschwinden und dann doch im Sommer eine Art Zuhause zu finden. Das Buch Frühling in Utrecht von Julia Trompeter ist im Verlag Schöffling und Co. erschienen. Es hat 260 Seiten, kostet 22 €. Vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.